Willkommen beim Podcast Business Coaching and More von Dr. Christopher Rauen und Andreas Steinhübel. Informationen und Inspiration für Coaching-Profis und alle, die es werden wollen.
Mein Name ist Christopher Rauen.
Und mein Name ist Andreas Steinhübel. Wir arbeiten beide seit über 25 Jahren als Business Coaches und sind ursprünglich Diplompsychologen.
Und mit diesem Podcast wollen wir unsere Erfahrungen rund um das Thema Coaching teilen und auch ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken.
Und heute wollen wir uns unterhalten über der Körper im Coaching. Körper im Coaching, was kann das eigentlich bedeuten? Ich hole ein bisschen aus und mache so eine kleine persönliche Reise. Ich bin als Coach oder auch wahrscheinlich als Mensch erstmal sehr kognitiv entwickelt. Ich bin jemand, der vergeistigt ist, würden einige über mich sagen. Und habe irgendwann Erlebnisse gehabt im Coaching, und ich will es mal direkt praxisorientiert herleiten, wo ich gemerkt habe, hoppsala, da hängt ja noch neben dem Kopf, unter dem Kopf ein Körper dran. Und ich erzähle als Einstieg ganz bewusst ein ganz kleines Praxisbeispiel, was für mich so ein Schlüsselerlebnis war, mich mit diesem Thema erstmal intensiver selbst zu beschäftigen. Ich habe einen Klienten begleitet, Geschäftsführer, 47 Jahre, der bei mir saß und die Frage hatte, wie gelingt es mir eigentlich, mehr zu delegieren? Jemand, der Verantwortung übergeben wollte, der hatte kognitiv, ähnlich wie ich, ganz, ganz viel Schemata schon abgerufen. Dem war klar, dass Delegieren, das Weitergabe von Aufgaben, Verantwortung irgendwie hilfreich ist. Gleichzeitig habe ich ihn gesehen und in dem Moment, wo er das beschrieb, verkrampfte sich seine rechte Hand zur Faust. Und er hielt die und ich hatte so ein Bild, das ist, weiß nicht, liebe Zuhörende, ob ihr ein Bild davon kriegt, der hatte so fast so eine Gierfaust, hatte ich in dem Moment gedacht. Und ich habe ihn intuitiv gefragt, was würde denn Ihre Faust zu dieser Frage antworten? Und er guckte an sich herunter, sah seine Faust, schmunzelte in sich rein und sagte, stimmt. Wenn ich auf der einen Seite kognitiv mir vornehme, loszulassen, auf der anderen Seite ganz offensichtlich es ein Festhalten gibt, dann gibt es Dissens. Also muss ich eher an dieser Stelle genauer reingucken und genauer arbeiten. Das war für mich ein Moment, wo ich dachte, guck mal, wie spannend. Durch so eine einfache Beobachtung und eigentlich durch eine einfache Nutzung von Körper haben wir beide eine neue Tür aufgemacht. Jetzt, Christopher, wir kennen uns ja lange schon und du bist ja auch so ein Brainy. Oder?
Ja, also natürlich ist es etwas, was man auch im Studium gelernt hat, dass man versucht, die Dinge zu verstehen, dass man analysiert, dass man versucht, logisch und dann psychologisch zu denken. Aber wir wissen ja, dass das Leben dann auch anders funktioniert und dass wir dann letzten Endes halt auch auf sowas eingehen müssen wie Emotionen und auch auf sowas eingehen sollten wie den Körper. Und da wird es dann ja auch wirklich interessant. Weil das ganze Intellektuelle, machen wir uns nichts vor, ist bei den meisten Menschen schon ziemlich ausgereizt. Das heißt, die haben sich meistens schon auf einer intellektuellen Ebene sehr lange Gedanken gemacht, wie sie ein Thema, wie sie ein Anliegen bearbeiten können und sind da meistens noch nicht so richtig weitergekommen. Ja, und was bleibt dann noch? Dann sind wir halt auf der Ebene des Körpers. Und jetzt haben wahrscheinlich viele so ganz komische Assoziationen, wenn sie denken, irgendwie Körperarbeit im Coaching. Und da möchte ich nochmal so eine Lanze für brechen, weil es geht ja nicht darum, Klienten anzufassen. Ich glaube, das ist nochmal so ein weit verbreiteter Irrtum, den man mit Körperarbeit assoziiert, dass man sagt, man wird da irgendwie betatscht oder angefasst. Darum geht's gar nicht, sondern es geht nur darum, sich der Körperlichkeit bewusst zu sein und die Auswirkungen, die das hat, im Coaching zu nutzen. Also ganz simples Beispiel bzw. simpler Zusammenhang ist unser Gehirn, auf das wir dann ja mit unseren großartigen intellektuellen Leistungen häufig so stolz sind. Unser Gehirn hat ja zu einem ganz großen Teil die Aufgabe, Körperprozesse zu steuern. Das ist, glaube ich, vielen gar nicht bewusst, dass das Gehirn da doch einiges leistet. Und wenn man berücksichtigt, dass das nicht nur von oben nach unten geht, also nicht nur das Gehirn, was von oben steuert, sondern natürlich auch eine Rückmeldung bekommt vom Körper wieder zurück ans Gehirn, dann wird einem relativ schnell klar, das ist eine technisch, würde man sagen, bidirektionale Schnittstelle, also eine Schnittstelle, die in beide Richtungen geht. Und da fängt es jetzt an, interessant zu werden. Denn wenn wir jenseits der Sprache versuchen, über den Körper auf das Gehirn einzuwirken, eröffnen sich natürlich vollkommen neue Möglichkeiten. Und wie gesagt, nochmal, es geht nicht darum, durch Anfassen sozusagen zu arbeiten. Also wir massieren die Klienten nicht. Sie werden nicht in irgendeiner Art und Weise körperlich berührt, höchstens halt emotional. Und das ist ja dann meistens auch durchaus gewünscht.
Ich finde nochmal erstmal ganz spannend, so diese Zusammenhänge. Und ich glaube, das ist ganz bedeutsam. Ich formuliere es nochmal in meinen Worten. Psychische Symptome und körperliches Verhalten bedingen sich gegenseitig. Das heißt, wir haben dadurch natürlich eine unglaublich starke Möglichkeit, auch auf uns selbst Einfluss zu nehmen. Und ich mache mal wieder so zwei, drei ganz einfache Beispiele. Das eine ist, Sie stellen sich vor, Sie sitzen gebückt, schnaufen, und ihr Blick ist gesenkt, ihre Mundwinkel sind nach unten. Wie wird es ihnen wahrscheinlich emotional gehen? Und wir stellen uns das Gegenteil vor, umgekehrt, sie stehen auf, gucken nach oben, nehmen ihre beiden Arme, breiten sich aus, vielleicht sind die Mundwinkel ein bisschen nach oben gezogen. Und vielleicht selbst beim Zuhören merken sie jetzt, witzig, meine Mundwinkel gehen ein ganz bisschen nach oben und siehe da, meine innere Gestimmtheit variiert. Jetzt könnte man sagen, das ist Trickserei und das weit gefehlt, sondern wir haben eine Verbindung, Christoph, du hast es gerade gesagt, und diese können wir nutzen. Ich will ganz kurz am Rande nochmal zwei, drei Dinge zu Körpersprache sagen, die mir immer wieder quer gehen. Es gibt viele, und ich mache mal bewusst, viele verhaltensorientierte Trainer, Trainerinnen, die immer noch eine Illusion haben: verschränkte Arme heißt Blockade und Abwehr. Und das mag ich mal ganz fachlich sagen, das ist gelinde gesagt Blödsinn. Das kann sein, dass wir gerade einen Rückenschmerz haben und uns entlasten, indem wir die Arme verschränken. Es kann sein, uns ist kalt. Wir wärmen uns, indem wir die Arme verschränken. Es kann sein, dass wir gerade einen Schutzwall brauchen. Ich weiß es nicht. Das heißt, auch da gilt, wenn wir mit körperlichen Aspekten arbeiten, die Interpretationshoheit aller Dinge, die wir tun, liegt bei der Klientin, beim Klienten. Körperlichkeit ist bitte nicht zu lesen wie ein Vokabelheft. Also, diese Handbewegung bedeutet das. Ah, der guckt nach links oben, deshalb. Das ist gelinde gesagt Fusch am Bau oder Quatsch am Körper. Wie siehst du das, Christopher?
Ja, das kann ich nur unterstützen, dass dieses Überinterpretieren oder diese Eindeutigkeit, die da manchmal suggeriert wird, die gibt es in der Form nicht. Das wäre ja auch für uns alle einfacher, wenn man jetzt sagen könnte, man muss nur auf das und das achten und das hat immer die und die Bedeutung, aber so funktioniert es nicht. Und auch das Weitergeführte, was dann häufig ins Feld gebracht wird, dass man sagt, ja, ich kombiniere natürlich diese Information mit jener Information. Ich halte nicht viel davon, schlauer zu sein als die Klienten. Wenn man in einer guten Beziehung sich befindet, warum dann die Menschen nicht einfach fragen? Warum immer sozusagen dieses misstrauische Reininterpretieren, ich weiß es besser als du und ich sag dir jetzt mal, was das bedeutet und ich entlarve dich, ich decke auf, ich verstehe dich besser als du dich selbst. Das ist von der Haltung her schon aus meiner Sicht zumindest kritisch. Und wir müssen es auch gar nicht, wir können halt fragen. Eine ganz einfache und auch, glaube ich, gut nachvollziehbare Frage, die ich im Coaching gerne stelle, ist zum Beispiel, wo sich ein Problem im Körper eines Klienten, einer Klientin zeigt. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, ich habe ein Problem zum Beispiel damit, Mitarbeitergespräche zu führen oder ich habe ein Problem mit einer bestimmten Mitarbeiterin, dann frage ich, und wo spüren Sie das? Und es ist ganz interessant, die meisten Klienten können sehr, sehr schnell sagen, dass sie sagen, ja, das hier im Bauch oder im Rücken oder ich habe eine Nackenverspannung. Und jetzt kann ich nicht interpretieren, was eine Nackenverspannung bedeutet oder was Rücken bedeutet oder was Bauch bedeutet oder was eine verkrampfte Hand bedeutet. Das ist auch nicht meine Aufgabe und ist auch nicht sinnvoll. Es ist viel sinnvoller, dass die Klienten selbst merken, was sie damit sich tun, hat auch eine körperliche Wirkung und die können wir uns zunutze machen, um auch nach Lösungen zu suchen. Das heißt, in dem Moment, wo ich mich verkrampfe, bin ich nicht locker. Und in dem Moment, wo ich nicht locker bin, habe ich wahrscheinlich keinen guten Zugriff auf meine Ressourcen, auf meine Fähigkeiten, die Situation anders zu gestalten. Also könnte eine logische Schlussfolgerung daraus sein, mach dich etwas lockerer, mach vielleicht eine Atemübung, sorg dafür, dass dein Bauch nicht verkrampft ist, kümmere dich um deinen Nacken. Und dann kannst du zumindest aspektweise vielleicht, das muss man halt auch von Fall zu Fall sehen, mit der Situation schon ein bisschen besser umgehen. Und so kann man schrittweise Probleme angehen und lösen auf einer ganz anderen Ebene.
Das heißt, ich mache mal so den Gedanken weiter. Also wenn wir mal grob unterscheiden, wir haben vielleicht ein Problem oder einen Analyseraum und wir haben einen Lösungs- oder Möglichkeitsraum, dann können wir natürlich auch in Lösung gehen, was du auch schon angedeutet hast. Also tun wir mal so, Ihnen fällt es leichter, dieses Mitarbeitendengespräch zu führen. Wie fühlt es sich dann für Sie an? An welcher Stelle ist das? Oder was hat sich vielleicht gelöst? Und das Schöne ist ja, wenn wir das auch sprachlich nochmal nehmen. Ah, ich habe es gelöst. Ja, also intellektuell gelöst. Und was hat sich dann in der Muskelspannung im Tonus vielleicht auch parallel gelöst? Und da sind wir beim Zusammenhang. Und das Schöne ist, und das für mich wirklich, ich sage ganz bewusst nach wie vor experimentell Spannende, es sind diese kleinen Zusammenhänge, die, und wir betonen das nochmal sehr deutlich, die Klienten, die Klientinnen selbst für sich entdecken. Es geht nicht darum, dass wir das von außen beschreiben und sagen, ah, sehen Sie, da sind Sie angespannt, sondern aha, prüfen Sie mal, wie ist es, wenn Sie mehr oder weniger gespannt sind, mehr oder weniger entspannt sind. Was verändert sich dadurch? Was ich im Coaching gerne mache, ich mache nochmal so dieses angekündigte zweite Beispiel, wenn jemand sagt, ah, ich habe da nicht so eine klare Position zu, dass ich den beispielsweise bitte, mögen Sie gerade mal aufstehen und hier im Raum Ihren Standpunkt zu dem Thema einnehmen. Ja? Wie ist das, wenn Sie in einer bestimmten Art und Weise stehen und dieses Interesse, was Sie berechtigterweise aus Ihrer Sicht haben, Ihre Position als Standpunkt im wahrsten Sinne des Wortes wahrnehmen und sichtbar machen und vor allen Dingen für sich selbst erlebbar, spürbar zu machen. Und ich hatte einen Klienten, das war für mich sehr, sehr eindrücklich, das war ein Hühne. 1,98 Meter, Schulterbreite habe ich nicht gemessen, aber eindrücklich. Der war Landwirt, ganz sehr sympathischer Mensch, sah furchteinflößend aus, hatte aber eine total kieksige Stimme. Die kann ich jetzt nicht gut nachmachen, ohne dass es Ihnen oder euch wehtut in den Ohren. Ja, aber wir stellen uns das mal vor. Mit welchem Thema war der da? Er sagt, ich leide sehr darunter. Ich soll irgendwann den Hof meiner Eltern übernehmen, das möchte ich auch, aber ich will gleichzeitig eine eigene Familie aufbauen. Und er lebte sozusagen in einem Haus direkt neben dem elterlichen Hof und die Eltern sind ständig durch die hintere Küchentür reingekommen und es gab überhaupt keinen Schutzraum. Und dann habe ich irgendwie gedacht, jetzt kannst du mit ihm reden oder du kannst das mal versuchen, vielleicht auch körperlich sichtbar zu machen. Ich habe nur eine ganz kleine Übung ihm angeboten und gesagt, was wäre, wir stehen mal beide auf. Da habe ich es erstmal mit der Angst zu tun gekriegt, weil ich bin nicht 1,98. Meine Schulterbreite tut hier nichts zur Sache. Hör auf zu lachen. Gemeinheit. Er stand vor mir. Er sagt, was wäre jetzt, tun wir mal so für einen kleinen Moment, das wäre eine Situation, wo Sie sich positionieren wollen, tun wir vielleicht für einen kleinen Moment mal, Sie würden mit Ihrem Vater sprechen. Und er ist deutlich kleiner geworden, deutlich vorsichtiger, kieksige Stimme. Ja, und wir haben quasi ein bisschen experimentiert an einer Art und Weise, die ihn in die Kraft bringt, ohne in die Aggressivität wegzukippen. Das war nämlich auch sein Thema. Das heißt, er hat sich klein gemacht und irgendwann hat es ihm gereicht, dass er wumms, ne, ausgerastet, hat rumgebrüllt. Und wenn so ein 1,98er rumbrüllt, dann kriegt man es auch mit der Angst zu tun. Und das war für mich ganz eindrücklich, an diesem Beispiel auch wieder zu sehen, was verändert sich durch diese Körperlichkeit. Und Christoph, du hast es vorhin gesagt, es geht eben nicht darum, dass wir Klientinnen und Klienten massieren, dass wir von außen eingreifen, sondern vielleicht bestenfalls, dass Klienten sich selbst in Berührung bringen. Das kann ja eine innere Form von Berührung sein, das kann sein das Gespür, das kann auch sein, dass man sich an bestimmten Stellen ganz bewusst anfasst. Das machen Klienten nämlich intuitiv auch, ja? Dass die manchmal auch sagen, ah, mir drückt's in der Magengegend und zack, dann ist die Hand vielleicht auch am Bauch um da eine kleine Entlastung zu finden. Also das kann auf der einen Seite diagnostisch hilfreich sein, aber wie gesagt nicht im Sinne von Verdächtigungspsychologie, kann aber auch in kleinen Veränderungen extrem hilfreich sein.
Ja, und man kann ja auch bewusst Situationen suchen, in denen Körperlichkeit eine Rolle gespielt hat, um Ressourcen zu aktivieren. Also, dass ich Klienten zum Beispiel bitte, sich in einen Zustand zu versetzen, wo es ihnen sehr gut ging und auch die entsprechende Körperhaltung und die Körperempfindung, die damit verbunden war, abzurufen. Also man kann das sehr schön kombinieren, das Kognitive, das Emotionale und das Körperliche, was ja auch vollkommen logisch ist, weil es gehört ja alles zusammen. Ohnehin ist die ganze Trennung von Körper, Geist, Emotionen, Kognition, ist ja ein rein didaktisches Modell und die Leute verwechseln dann die Modelle mal mit der Wirklichkeit. Ich sag mal, wir sind ein Mensch, das gehört schon alles zusammen. Es macht relativ wenig Sinn, das zu trennen, außer wie gesagt aus didaktischen Gründen, damit man es besser versteht. Und das sollte man nicht verwechseln, dass das Modell eben nicht die Wirklichkeit halt verkörpert, sondern immer eine Abstraktion der Wirklichkeit halt darstellt. Und je mehr man an das Ursprüngliche zurückkommt, und was könnte an uns ursprünglicher sein als unser Körper, desto größer die Wahrscheinlichkeit, nochmal etwas zu finden, was noch nicht so verfälscht ist, was noch nicht so überformt ist. Und du hast es gerade gesagt, manchmal fassen sich die Klienten selber an. Das klingt so ein bisschen komisch. So meinen wir das natürlich nicht, wie das wir jetzt vielleicht einige gehört haben, obwohl das auch eine interessante Assoziation ist. Sondern es geht ja zum Beispiel darum, dass Klienten Eigenheiten halt haben, die wir nicht interpretieren können, aber die wir bewusst machen können, weil das häufig unbewusste Handlungen halt sind, dass sie die Hände kneten, dass sie vielleicht dazu neigen, auf andere zu zeigen, ja, dass sie bestimmte Körperhaltungen einnehmen in Besprechungssituationen oder in Situationen, die für sie neu sind. Also solche Muster halt auch zu erkennen, die die Klienten selbst nicht erkennen, das kann sehr hilfreich sein. Wie gesagt, immer mit der Deutungshoheit der Interpretation bei den Klientinnen und Klienten selbst. Und häufig zeigt sich eben über den Körper sehr, sehr viel, was sich eben über den reinen Intellekt so in der Form nicht zeigt. Und das heißt nicht, dass der Intellekt schlechter ist oder überflüssig ist, das ist er natürlich auch nicht. Aber es ist eben eine zusätzliche Informationsquelle und im Coaching ist es natürlich sinnvoll, möglichst viele Informationsquellen zu nutzen für die Klienten, für das Verstehen und natürlich eben auch für die Lösungsfindung.
Und ich finde das so schön, zusätzliche Informationsquelle und die ergänzt nochmal zusätzliche Interventionsquelle, also beides. Und es ist tatsächlich das Zusätzliche. Und ich habe gerade nochmal gedacht, vielleicht gucken wir gemeinsam nochmal, wie ist das eigentlich? Jetzt waren wir die ganze Zeit bei der Klientin, meinem Klienten. Gucken wir mal für uns als Coaches, uns hören ja viele Coaches zu und auch viele Führungskräfte, wir können natürlich für uns selbst auch unseren Körper nutzen. Also ich glaube, wir kennen das alle, wenn wir in einer bestimmten Situation sind und uns in einer bestimmten Art und Weise beispielsweise hinsetzen. Tun wir mal so, wir sitzen am Besprechungstisch, verschränkte Arme weit weg und wollen uns aktiv einmischen. Das wird schwierig. Oder tun wir mal umgekehrt. Als Coach sitze ich immer auf der vorderen Seite des Stuhles, fast drohend umzukippen und bin ganz, ganz stark in fast der Schutzzone des Gegenübers und rede die ganze Zeit. Dann weiß ich, hoppsala, vermutlich bin ich jetzt eher im Sendungsmodus und weniger im Empfangs. Ich würde sagen, und Coaching-Modus. Ja? Das heißt, allein die Art und Weise, wie wir uns körperlich verhalten, hat für uns selbst als Coaches natürlich eine total starke steuernde Kraft. Ich mache das im Coaching zum Beispiel ganz oft so, dass ich mit den Klienten im Stehen starte. Das heißt, ich habe so eine kleine Vorrichtung, wo ich einen kleinen Stehtisch, manchmal trinken wir da noch einen Espresso und kommen sozusagen stehend in den Erstkontakt. Und mein Eindruck ist, dass das oft ein ganz, ganz schöner Moment ist, weil wir beide in eine innere Entspanntheit kommen. Ich auch. Ja, und dann setzen wir uns hin und dann geht sozusagen fast das Formale oder das Inhaltliche auf einer anderen Ebene los. Und das macht einen Unterschied. Und solche kleinen Unterschiede bewusst zu nutzen, nutzbar zu machen, als ergänzende Information, als ergänzende Intervention. Das ist so die Einladung, die wir jetzt gerade in dem Moment aussprechen.
Ja, und ergänzen kann ich da noch, was du gerade schon im Prinzip begonnen hast, nämlich, dass es häufig auch um Bewegung geht. Und Bewegung bewegt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das können wir halt auch nutzen. Das heißt, manchmal haben wir ja Klienten, die sagen, ich komme nicht weiter. Ich habe schon ganz viel versucht. Ich stecke fest. Und wenn man das dann in einer Position, in einer sitzenden Position halt sagt und sich nicht dabei bewegt, ja, müssen wir das zwar nicht überinterpretieren, aber was dann hilfreich sein kann, ist wirklich aufzustehen und zu sagen, wissen Sie was, wir bewegen uns jetzt mal und dann manchmal bewegt sich dann auch was im doppelten Wortsinn. Und das kann eben sehr, sehr hilfreich sein, diese Ebene sich zu vergegenwärtigen. Also ein einfaches Beispiel. Versuchen Sie mal, sich aufzuregen, wenn Sie auf einem Stuhl ganz locker zurückgelehnt, entspannt sitzen, die Arme baumeln lassen. Und jetzt bitte aufregen. Dann merken Sie schon, oh, das geht gar nicht, dazu bin ich viel zu entspannt. Also wir merken, der Körper und unser Gemütszustand, das sind nicht zwei getrennte Dinge, sondern das hängt sehr eng miteinander zusammen. Und das eine steuert nicht nur das andere, sondern das andere steuert auch das eine. Das heißt, wir haben darüber schöne Zugangsmöglichkeiten in Situationen, wo wir uns vielleicht manchmal ferngesteuert fühlen, wo wir uns manchmal übermannt oder überfraut fühlen von unseren Gefühlen. Da können wir durchaus mit Hilfe des Körpers etwas verändern, indem wir ganz gezielt darauf achten, indem wir ganz gezielte Übungen machen und indem wir manchmal ganz gezielt Dinge halt auch sein lassen. Und wie gesagt, das Bewegen, dann, wenn sich nichts mehr bewegt, ist eine meiner Lieblingsmethoden, in Anführungsstrichen, um da wieder ja eine Flexibilität zu schaffen, wo vorher so eine gewisse Form von Erstarrung häufig zu beobachten war.
Ich nutze dieses Bild übrigens gerne so in der Idee, wie kann ich in der Führungsrolle Mitarbeitende motivieren? Das ist ja oft eine Frage, die wir auch im Coaching behandeln. Und da nutze ich genau das, Christopher, was du gerade gesagt hast. Was sich nicht bewegt, bewegt sich nicht. Also achten Sie zum Beispiel mal drauf, wenn Sie ein Mitarbeitendengespräch geführt haben und Sie kommen so in den Schlussdialog und die Mitarbeiterin, der Mitarbeiter sitzt genauso da wie am Anfang des Gesprächs. Und dann könnte es sein, es hat sich wenig innerlich verändert, es hat sich wenig bewegt, wenig äußerlich. Das kann auch sein, Mitarbeiter geht aus dem Gespräch raus und denkt, jo, und was soll ich jetzt eigentlich anders machen? Deshalb auch darauf zu achten, was bewegt sich im wahrsten Sinne des Wortes oder auch Bewegung zu initiieren. Also wenn wir mal gemeinsam in diesen Vorgang gucken, mögen Sie sich einmal vorlegen. Und dann schauen wir gemeinsam rein. Oder wenn jemand eine Konkretisierungsfrage stellt, wie soll das eigentlich gehen und sich dabei nach vorne lehnt, dann kann das sein, dass das eine innere Motivation, eine innere Bewegtheit zum Ausdruck bringt, die wir nutzen können und die wir dann in Bewegung bringen. Ja, genau das, den Pfad, den wir gerade gemeinsam aufgemacht haben.
Ja, man könnte es zusammenfassen, Bewegung bewegt, Bewegung verändert. Erstarrung logischerweise ist jetzt nicht der beste Zustand, wenn man nach Flexibilisierung sucht. Und das kann man sowohl im übertragenen wie auch im ganz konkreten Sinne verstehen. Und im Körper, wenn es um Körperarbeit geht, verstehen wir es halt im übertragenen Sinne und im Körper dann, wie gesagt, im ganz konkreten. Jetzt müssen wir natürlich auch aufpassen, dass wir nicht nur im Körper arbeiten. Das ist wieder von einem Extrem ins andere gesprungen. Deswegen sagte ich ja vorhin, es geht um den ganzen Menschen. Es geht darum, alles, was uns an Informationen zur Verfügung steht, zu nutzen. Auch alles, was uns an Interventionen zur Verfügung steht, zu nutzen, weil sich damit einfach die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass etwas in Bewegung gerät, wo das vorher nicht der Fall war. Deswegen plädieren wir immer auch für die Perspektive Körper. Und nicht nur Geist, der Mensch ist eben nicht nur reiner Geist, wie du ja so schön am Anfang gesagt hast, Andreas, da zuppelt unten an dem Gehirn manchmal noch ein Körper dran. Und wir tun gut daran, das nicht nur zu sehen, sondern auch uns nutzbar zu machen, auch und gerade im Coaching. Ich persönlich bin ohnehin der festen Überzeugung, dass diese körperorientierten Verfahren nicht nur im Coaching noch eine große Zukunft haben, schon alleine deswegen, weil man in der Vergangenheit so einen Schwerpunkt gelegt hat auf diese Verfahren, die eher so kognitiv waren, intellektuell waren. Wir sehen ja jetzt langsam so eine Wende, was mich auch sehr freut, dass das Emotionale und das Körperliche mehr eingeblendet wird. Und ich glaube, dass auch vor dem Hintergrund dessen, was uns insgesamt wahrscheinlich in der Zukunft blüht, nämlich dass mehr künstliche Intelligenz halt reinkommt, auch in das Coaching, dass es da gerade eine Stärke von uns Menschen ist, dass wir etwas haben, was eine künstliche Intelligenz nicht hat. Einen Körper. Ein Aspekt, der durchaus Konsequenzen hat. Und das wird ja auch noch lange so sein, bevor künstliche Intelligenzen eigene Körper haben werden, die dann auch zum Biofeedback in der Lage sind. Und da sehe ich dann deswegen auch da nochmal eine interessante Kopplung und eine interessante Perspektive, wo Menschen einfach einen Vorsprung haben in der Arbeit gegenüber Maschinen oder gegenüber einer künstlichen Intelligenz, die ja dann letzten Endes dann hauptsächlich aus Software besteht, aber da eben kein Körper unten dranhängt, der uns aber zum Menschen macht.
Ja, wenn wir es nochmal zusammenfassen, es gibt eine Verbindung zwischen Körper und Kognition in beide Richtungen und wir können beides nutzen. Interpretationshoheit bleibt bei der Klientin, beim Klienten. Und unsere Einladung, die wir mit diesem Podcast aussprechen, nutzen Sie etwas mehr Ihre eigene Körperlichkeit, die Körperlichkeit in der Wahrnehmung und bewegt. Von daher sagen wir ganz herzliches Dankeschön fürs Zuhören und eine bewegte Zeit.
Genau, und wir bewegen uns jetzt selber. Das tut uns nämlich dann auch gut nach so einer Podcast-Aufnahme. Und für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören und würde mich freuen, wenn Sie unseren Podcast gerne positiv bewerten, gerne auch abonnieren, wenn Sie mögen. Und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Sie hörten den Podcast Business Coaching and More. Wenn es Ihnen gefallen hat und Sie die kommende Ausgabe nicht versäumen möchten, abonnieren Sie bitte den Podcast. Auf Wiederhören.